Herr Jesus Christus, vielen fragen sich, warum alleine, warum nur durch dich? Und ich bitte dich, Herr, dass du uns klar machst in der Auseinandersetzung mit anderen Angeboten, gerade auch Buddhismus und Esoterik. Ich bitte dich, dass du uns allen segnest und klar machst, überaus klar, wer du wirklich bist. Sei du in unserer Mitte und spreche du zu unseren Herzen. Amen. So, es wird ja gut warm werden miteinander. Aber das ist erfreulich, denn normalerweise regnet es ja beim Pfingstjugendtreffen. Wir wollen jetzt heute berichten zu dieser Frage, Jesus only, nur Jesus, warum eigentlich? Warum nur Jesus? Gibt es dann keine anderen Möglichkeiten, keine anderen Wege? Die anderen Religionen haben doch auch gute Angebote. Und die sind attraktiv und die bieten doch Dinge an, die uns doch auch helfen können. Die uns vielleicht eine gewisse Erlösung versprechen. Nun, zu diesem Thema Buddhismus spreche ich aus persönlicher Erfahrung. Ich war 7,5 Jahre tibetischer Buddhist. Also was ich hier sage, ein Stück weit auch aus der Theorie, ist von mir auch persönlich erfahren. Ich will ein bisschen aufklären, meine Frau, sie war in der Esoterik, sie wird dieses Part übernehmen und da etwas dazu sagen. Und dann wollen wir zum Schluss persönlich berichten, wie es kam, dass wir aus dem Buddhismus und aus der Esoterik Christen wurden. Aber erstmal diese Frage, Buddhismus, Esoterik oder Christus, das ist eigentlich Normalfall. Wir stellen die unterschiedlichen Angebote nebeneinander und sagen uns, entweder diese oder jene. Dass es nur einen Weg gäbe, das ist uns heute in dieser Zeit fremd geworden. Wir müssen Toleranz üben, sagen sich viele. Natürlich ist das Angebot Jesu Christi durch die Tradition ein Stück weit bekannt, vielleicht auch durch den letzten Film, die Passion. Natürlich wurde da klargemacht, wie Jesus leiden musste, grausam. Aber es wurde neu in Augenlicht gezogen, diese ganze Richtung. Jesus, warum er? Warum ist das? Vielen kamen in Fragen. Und für vielen ist das auch ein Anlass, gerade in der muslimischen Welt, Jesus persönlich kennenzulernen. Das ist wunderbar, wunderbar. Aber vielen sagen sich aus, wir haben gesungen, Jesus, ihr seid also unerschütterlich, ganz fest. Das nehmen anderen eher an bei Buddha. Da sagt man sich, Buddha gerade ist ein Ziel, was unerschütterlich sein soll. Gerade so ein Buddha-Statue drückt das aus. So eine Ruhe, ein Frieden, eine Unerschütterlichkeit. Ganz anders als dieses Bild Jesu Christi, sterbend, blutend am Kreuz. Das drückt doch das aus, was wir haben möchten. Unerschütterlich zu sein. Aber so viel zu meditieren, wie es Buddhisten tun, das kommt uns auch wieder nicht gut. Wir sagen uns, wir probieren es gerade ein bisschen damit aus. Und so ist eher das Angebot, sich wohlzufühlen, Wellness, ein bisschen Yoga, ein bisschen Meditation, das ist uns gerade lieb. Und das ist in der Esoterik eher angeboten. Und da probieren vielen es heute mit aus, auch neben dem Christentum. Also was heute Fall ist in unserer Gesellschaft, ist die Situation, die hier in Eidlingen vor ein paar Jahren auch Thema war, ein Vortrag von euch, von uns, diese neue Häppchenreligion. Ein bisschen von Jesus, ein bisschen von Buddha, ein bisschen von Manitou, die unsichtbare Kraft, die bei den Indianern geglaubt wird. Unterm Strich ergibt sich Yebuma. Wir sind eher Yebumas, als dass wir klare Christen sind oder vielleicht auch klare Buddhisten. Alles durcheinander. Die neue Art Häppchenreligion. Das, was uns gute Erfahrungen gibt, probieren wir halt aus. Nun, ihr habt ja schon gehört, ich bin nicht aus Deutschland, ich habe einen anderen Akzent, ich komme aus Holland. Ich habe keine christliche Erziehung gehabt, wie vielen von euch hier. Ich konnte mit dem Christentum nichts anfangen. Wohl gingen meine Eltern mal zu etwas Christlichem und ich durfte als junger Bursche mal mitspielen mit so einer Art Weihnachtsspiel. hatte dort eine sehr schöne Rolle. Ich war nämlich das Hinterteil eines Kamels. Und ich sage immer, das ist meine größte Erinnerung an den christlichen Glauben überhaupt. Ich konnte sonst nichts damit anfangen. Deswegen habe ich mich dann auf die Suche gemacht, nachdem ich Abitur gemacht habe, und habe angefangen zu reisen. Bin nach Südamerika gereist, das war alles, was ich dabei hatte, einen kleinen Rucksack, und habe meine Abenteuer gehabt. Interessant. Aber auch eine erste frustrierende Liebesaffäre. Und dann dachte ich, mein letztendliches Ziel kann wohl nicht nur die Liebe sein. Es muss etwas geben, was darüber hinausragt. Und dann kam die Frage der Religionen immer mehr in mein Bewusstsein. Als ich dann nach 8 Monaten viel Abenteuer in Südamerika erlebt zu haben, wieder zurückkam in Holland, erzählte mir ein Nachbarsmädchen, du, dort in Indien, da gibt es Lamas. Das sind Lehrmeister im tibetischen Buddhismus. Und die haben sowas Faszinierendes an sich. Da musst du mal hingehen. Ich war ganz angesprochen. Ich dachte, das musst du halt ausprobieren. Denn mit der Kirche konnte ich kaum was anfangen. Das war mir langweilig. Vielleicht in etwa wie auf diesem Bild in dieser evangelischen Akademie, wo der Pfarrer gar nicht so froh reinschaut und sagt, ich begrüße Sie, zu unserer Tagung haben Christen Grund zur Freude. Und bin gespannt auf unsere Ergebnisse. Nun, für mich sah Kirche so aus. Die pure Langeweile. Als ich das dann verglich mit diesem bunten Farbenpracht, die gerade bei den Tibetern abläuft, diese schwere Gebete der Mönche, diese mystischen Rituale, da dachte ich, mir scheint mehr dahinter zu stecken. Und deswegen habe ich es dann ausprobiert. Ich bin dann nach Indien gereist und habe mich tatsächlich an den Füßen eines Lamas gesetzt, zusammen mit 150 anderen westlichen Menschen, habe mich in diese schwierige Haltung hineingequetscht. Das tat ja weh, wir westliche Menschen sind ja nicht gewohnt, so zu sitzen. Aber der Lama sagte, ihr unruhige Westler, ihr müsst erstmal zur Ruhe finden. Und dann lässt diesen Schmerz nach. Und dann werdet ihr streben nach dieses Ziel des Buddhismus, die sogenannte Leere. Dachte ich, Leere? Ich wollte doch eigentlich die Fülle an Leben erfahren. Was soll ich mit diesem Zustand der Leere? Ich fand das gar nicht so angenehm. Aber weil der Lama so freundlich lächelte, wie auch der Dalai Lama, dachte ich, mir scheint das ein ganz tiefer Zustand zu sein, diese Leere. Das musst du halt erlangen. Der Lama fing eine Art Herzgebet an, das Herzgebet der Tibeter. Und ich lese das mal in einer deutschen Übersetzung. Er tat das damals auf Englisch. Das geht so. Shariputra ist der wichtigste Schüler des historischen Buddha. Auf diese Weise sind alle Phänomene leer, ohne Eigenschaften, nicht hergestellt. Daher, Shariputra, gibt es in der Leerheit keine Formen, keine Empfindungen, keine Wahrnehmungen, keine geistigen Formkräfte, kein Bewusstsein, keine Augen, keine Ohren, keine Nase, keine Zunge, keinen Körper, keinen Geist, keine Formen, keine Töne, keine Gerüche, keine Geschmäcker, keine berührbaren Objekte, keine anderen Phänomene. Ich lese das gerade etwas schnell, um einen Eindruck zu bekommen, dass das wie ein Mantra aufgesagt wird. Denn es heißt, dass lautet dieser Klang eigentlich in der ursprünglichen Sprache, Sanskrit oder auch Tibetisch, dass rein diesen Klang schon eine gewisse Erleuchtung bewirkt. Deswegen sagen Mönche solche Gebete ganz schnell. Und ich kam dann in diese Richtung und dachte, ja, du musst zu diesem Zustand der Leere hinstreben. Fremd aber, ich dachte, das ist das Ziel. Auch der Dalai Lama weiß um diesem Ziel und das Ziel wird als ein paradiesähnlicher Zustand beschrieben. Er wirbt für den Buddhismus auf eine ganz freundliche Art und sagt, ihr liebe Leute hier im Westen, ihr müsst gar keine Buddhisten werden, probiert es doch aus mit meiner Methode, der Meditation. Ihr könnt ruhig in eurer Kirche bleiben. Er weiß, dass wenn Menschen anfangen zu meditieren in buddhistischer Art und Weise, dass sie dann allmählich buddhistischer werden, bis sie sich auch dazu entscheiden, ganz und gar Buddhisten werden. Man braucht nicht sofort Buddhist zu werden, man kann es probieren und es schleicht so ein und dann wird es eine Sache, die immer größer wird. Und hier sprechen wir von einer unsichtbaren Welt. Eine Welt voller Geister, voller Mächte, die etwas anbieten. Der Buddhismus, gerade in seiner tibetischen Form, ist da ganz speziell. Der Dalai Lama behauptete einmal bei einer Konferenz, wo 300 Christen ihm eingeladen haben, oder Menschen, die sich Christen nannten, da sagte er buchstäblich, weil der Buddhismus keinen Schöpfer oder Erlöser Gott kennt, warne ich, sagte Dalai Lama, für Leute, die sich buddhistisch christlich nennen. Sehen wir auch, der Dalai Lama ist von diesem Ansatz her und Zielrichtung her gegen Jepumas. Er ist im Klaren, dass Buddhismus und Christentum absolut nicht zusammenpasst, weil das Ziel total unterschiedlich ist. Und ich habe versucht, diesem Ziel nachzustreben durch Meditation. Meditation, normalerweise in fernöstlichem Gewand, ist dazu gedacht, dieses Ziel, die Erleuchtung oder die Lehre mit zwei E's zu erlangen. Meine Frau hat auch meditiert, zwar nicht als Buddhistin, sondern Esoterikerin. Damals, als ich sie kennenlernte, war sie ziemlich alternativ. Sie hat das in ihre Kleidung zum Ausdruck gebracht. Sie war ausgerichtet auf eine unsichtbare Welt. In diesem T-Shirt, da steht zum Beispiel in diesem Dreieck Magic Dream.
Ja, Magie und Esoterik. Gibt es da Zauberei? Wenn wir Magie hören, denken wir natürlich sofort an Zauberei. Aber so ist das nicht in der Esoterik unbedingt. Obwohl das vielleicht auch irgendwann mal dazu gehört. Aber das magische Denken hat sehr viel, nimmt sehr viel Raum ein in der Esoterik. So haben wir zum Beispiel versucht, uns durch magische Praktiken etwas anzueignen, was wir noch nicht hatten. Zum Beispiel mit Hilfe von Fantasiereisen haben wir uns vorgestellt, dass etwas, was wir gerade brauchten, zu uns kam. Wir haben die Hände aufgehalten im Gedanken und haben uns das praktisch visualisiert. Heute fängt man an, in den Schulen diese Praktiken auf ganz sanfte Art und Weise zu machen, zur Entspannung. Und so habe ich auch angefangen. Ich habe niemals den Gedanken gehabt, Esoterikerin zu werden. Ich wollte einfach nur Menschen helfen. Zum Beispiel in der Psychotherapie. Und ich sah, wie zerstört die Welt war und habe gedacht, du musst etwas haben, womit du den Menschen helfen kannst. Und aus diesem Grunde bin ich da dann hineingekommen. Ich machte eine psychotherapeutische Ausbildung und in dieser Ausbildung sagten uns die Lehrer, du, es gibt in dem Sinne nicht den Schöpfer und Erlöser Gott, von dem man allgemein in unserer christlichen Tradition spricht. Es ist nur eine unsichtbare, eine unpersönliche Kraft. Du kannst diesem Gott selber einen Namen geben. Du kannst sagen, das ist vielleicht Energie, Lebensenergie oder kosmische Energie oder Kraft oder Urkraft. Was du auch willst, gib einen Namen daran, es handelt sich nur um eine Kraft. Und diese Kraft, sagten sie, die ist nicht nur außerhalb von dir, nein, die ist in dir. In dir selber ist nämlich das göttliche Bewusstsein. Du bist letztendlich, wenn du das entwickelst, selber wie Gott. Und so heißt es dann in der Esoterik, alles ist in allem ist alles. Und ihr seht hier in diesem Mandala das göttliche Auge, den Baum des Lebens, den Kosmos dargestellt in Form von Planeten und das, was Leben gibt, das, was entsteht, die Urkraft oder die Urenergie. Und so heißt es dann eben, dass Gott oder das Göttliche in dem Fall ist auch in Bäumen. Und auf der nächsten Folie, da seht ihr den Martin, wie er hier an einem dicken Bujo-Baum steht. Und das ist in Indien, vor ungefähr 14 Jahren war das. Und da hatte er auch als Buddhist und ich auch als Esoterikerin, und hier haben wir etwas Gemeinsames gehabt, den Gedanken, dass da drin eine besondere Kraft ist. Und wenn man sich an diesen Baum anlehnt, dann bekommt man diese Kraft aus dem Baum. Und ich weiß nicht, wie viele von euch vielleicht schon in Schulen, Entspannungsübungen oder sonstigen Dingen in solche Übungen hineingeführt wurden. Vielleicht, dass man sich erstmal in Gedanken vorstellen soll, man geht auf eine Wiese zu einem Baum und dann lehnt man sich an diesen Baum und holt die Kraft aus den Wurzeln. Dahinter steckt immer, dass es nicht nur die Kraft des Baumes ist, sondern dass es eine göttliche Kraft sein soll. Oder man geht vielleicht in den Wald und umarmt Bäume und holt sich davon die Kraft. Kraft ist auch in Steinen zum Beispiel, so sagen sie, göttliche Kraft. Zum Beispiel sind hier burmesische Mönche, die diesen enormen Stein anbeten. Und allein durch die Praktik des Anbetens versprechen sie sich davon, dass sie dadurch die Kraft, diese göttliche Kraft bekommen. Und hier können wir ganz klar ein magisches Denken erkennen. Magie ist immer so, dass man versucht, die unsichtbare Welt für seine eigenen Bedürfnisse zu manipulieren. Zu sagen, wenn ich das mache, zum Beispiel anbete, dann bekomme ich das, was ich möchte. Wenn ich ein Ritual abhalte, bekomme ich das. Und. Das ist das Denken der Magie. Bei Gott können wir auch anbeten und können uns wünschen, dass er unser Gebet erhört und dass er uns etwas gibt. Aber wir können nicht erwarten, dass er genau auf das antwortet, worum wir ihn bitten. Weil wir wissen nicht immer, ob das in seinem Sinne ist. Die Magie geht aber davon aus, wenn ich etwas mache, wird es geschehen. Kraft, also wir beten hier natürlich noch keine Steine an. Aber bei uns schleicht dieses Gedankengut auf andere Art und Weise hinein, nämlich durch eine Mode, die hier mal vor 2 Jahren war. Manche haben eben diese sogenannten Powerbeats, heißt ja schon Kraftperlen, oder auch Buddha-Bändchen genannt. Manche haben sie eben nur getragen, weil es Mode war und weil sie es schön fanden. Aber andere haben es getragen, weil sie sich davon versprochen haben, dass sie von den Steinen eine besondere Kraft oder eine besondere Qualität empfangen. Zum Beispiel, wenn sie einen Rosenquarz tragen, bekommen sie Liebe oder Freundschaft, so haben sie gedacht. Oder wenn sie einen Türkis tragen, Gesundheit. Dieses gleiche Denken kann man auch mit Metallen haben. Und hier wieder das magische Denken, wenn ich das trage, dann wird etwas mit mir geschehen, dann werde ich etwas bekommen. Und ich sagte schon gleich zu Anfang, Gott ist oder das Göttliche soll in allem sein und vor allen Dingen in den Menschen selbst. Im Buddhismus ist es ja die Buddha-Natur, von der man ausgeht, dass sie im Menschen ist und dass sie entfaltet wird. Und in der Esoterik sagt man eben, es ist das Göttliche, die göttliche Natur. Und die kann ich entfalten durch bestimmte Methoden. Methoden wie zum Beispiel Meditation, wo ich mich leer mache oder in mich versenke und dann gleichzeitig ausgerichtet bin, wenn ich leer bin, auch auf Empfang. Auf Empfang von vielleicht kosmischer Energie, von vielleicht kosmischer Führung und so weiter. Also vielleicht hat dieser Yogi tatsächlich schon Fähigkeiten, die wir noch nicht haben. Er wird sich auf jeden Fall sehr anstrengen, um übersinnliche Fähigkeiten zu bekommen und damit auch diese Kräfte entfalten zu können.
Im Buddhismus gibt es verschiedene Ansätze. Ich kann jetzt nicht in dieser kurzen Zeit den ganzen Buddhismus beschreiben, aber vielleicht ein paar Hauptbetonungen. Eins ist, dass Buddhisten für ihre Religion enorm viel leisten. Tibeter zum Beispiel werfen sich Pilgerwege lang aus im Staub. Sie glauben dadurch, positive Energie, genannt Karma, für sich zu erarbeiten und dadurch diesen Zustand der Erleuchtung, des Buddha oder Nirvana oder der Lehre, schneller erlangen zu können. Dieses viele Tun, nicht nur Hinwerfungen, sondern zum Beispiel auch Meditation, das ist eine Schiene. Man leistet einiges. Man kann an seine eigene Erlösung, Befreiung arbeiten. Und das gibt ja ein gutes Gefühl, wenn wir diesen Eindruck haben, wir können etwas für unsere Erlösung tun. Das ist im Christentum etwas anderes. Aber darauf später noch. Das ist aber die eine Seite. Andere Seite ist, dass tatsächlich auch eine unsichtbare Welt angezapft wird, eine magische Welt, und dadurch auch aus unsichtbaren Sphären Hilfe erwartet wird. Der Gründer des Buddhismus in Tibet zum Beispiel war ein Großmagier namens Padmasambhava. Das heißt übersetzt Lotusgeborene. Also er konnte einiges. Er lebte im 8. Jahrhundert nach Christus. Der Legende nach soll er sich selbst gezeugt haben und auf einer Lotusblüte geboren worden sein. Er meditierte auf Leichenstätten, sieht er manchmal heute auch unter Jugendlichen, traf sich dort mit grauenhaft aussehenden Hexen und soll sich von dem Fleisch der Verstorbenen ernährt haben. Seine Zauberkräfte galten als unbegrenzt. Er flog durch die Luft, sprach alle Sprachen, kannte alle magischen Kampftechniken, ist auch bei uns heute all diese fernöstlichen Kampftechniken, konnte jede beliebige Gestalt annehmen. Als ich meinen ersten Besuch in Indien machte, habe ich diese Statue von Padmasambhava in den Tempel des Dalai Lama entdeckt. Ich habe davor gestanden und habe gedacht, wow, was eine kräftige Ausstrahlung. Das gefällt mir. Es hat mich auch ein Stück weit beängstigt, aber auch fasziniert. Ich wollte es ausprobieren. Heute ist ja Magie, wenigstens ein bisschen Magie ausüben, in. Da spricht ja auch die Popularität der Bücher Harry Potters. Da wird ja auch so ein bisschen Magie angeboten. Ein bisschen sich auf eine andere Welt einlassen, ein bisschen zaubern, ein bisschen beschwören, die Toten befragen, das alles wird ganz oder ziemlich harmlos beschrieben als eine Möglichkeit, die man mal ausprobieren könne. Nun, gerade der Buddhismus in dieser tibetisch-buddhistischen Form bietet da Jahrtausende Erfahrung an. Deswegen vielleicht auch die Attraktivität dieser Richtung. Und gerade auch bei dem Dalai Lama, denn man erhofft sich da doch Antworten auf Fragen, die wir hier nicht beantworten können, denn wir im Westen haben keine Ahnung von einer unsichtbaren Welt. Nun, der Dalai Lama hat in Graz vor anderthalb Jahren konkret ein großes Ritual abgehalten und das bezog sich auf eine unsichtbare Welt. Eine Welt, wo eine Wesenheit, ein Buddha-Manifestation namens Kalachakra sich aufhalten würde. Fremde Namen. Aber so heißt diese Gottheit. Kalachakra heißt, Chakra ist Rad, Kala ist Zeit, also Zeitrad. Er wird als Herr der Zeit oder auch als Herr der Welt betrachtet. Nun, die Tibeter beten den an und glauben, dass der Dalai Lama eine Inkarnation, eine fleischliche Darstellung ist von dieser Gottheit oder Buddha-Manifestation. Nun, ich habe das auch empfangen, das ist ein Ritual von in etwa 11 Tagen. Und da werden die Menschen geöffnet, das heißt ihre inneren spirituellen Augen, das wird häufig gezeigt durch das sogenannte dritte Auge hier auf dem Stirn. Das wird geöffnet, um die unsichtbare Welten erkennen zu können. Die unsichtbare Welt Kala Chakras ist zum Beispiel das sogenannte Mandala. Und hier hören wir vielleicht etwas, was uns schon ganz nah ist. Ich weiß nicht, ob einige von euch schon mal Mandalas gemalt haben, aber in den Schulen ist es heute gang und gäbe. Jeder malt das. Natürlich kein Kala Chakra Mandala, wie dieses Mandala ist, aber andere, die in ähnlicher Art und Weise so auf den Mittelpunkt ausgerichtet sind. Was ist nun eigentlich ein Mandala? Ein Mandala ist eine Abbildung der unsichtbaren Realität. Mönche glauben, dass wenn man darauf meditiert, dass man dann durch das Mittelpunkt hindurch in diese andere Welt hinübertreten kann. Im Zentrum, in diesem Fall, wohnt Kala Chakra. Man kann ihm dadurch begegnen. Also ist ein Mandala eigentlich eine Tür zu einer unsichtbaren Welt. Wie ist das im Christentum? Warum sagen wir Jesus alleine? Was sagt er von sich? Er spricht schlicht, ich bin die Tür. Ich bin die Tür. Er sagt, er sei der Zugang oder die Zugang schlechthin zu Gott, dem Vater. Ich bin die Tür. Kein Mandala, keine andere Abbildungen sollen und können uns Zugang verschaffen zu dieser Welt Gottes, aber wohl zu einer unsichtbaren Welt. Und dass es diese Welt gibt, sagt auch die Bibel. Wir erwarten das vielleicht nicht, aber die Bibel sagt schlicht, wir Menschen leben hier auf Erden, Gott im Himmel, und es gibt zusätzlich eine unsichtbare Welt, die in der Bibel, in Epheser, konkret die Sphäre der Luft genannt wird. Da drin halten sich Geister, Mächte, Dämonen und Kräfte auf. Wenn wir uns nun von uns aus öffnen für eine Erfahrung, eine göttliche Erfahrung oder etwas ganz Besonderes, Transzendentes, wenn wir das von uns aus tun, werden wir auf diesen Bereich der Luft stoßen und auch unsere Erfahrungen konkret damit machen. Ich kann das von mir aus sagen, ich habe viel meditiert und die Meditation war vielfach eine Öffnung für diese Welt. Der Dalai Lama lebt damit. Für ihn ist die unsichtbare Welt realer als die sichtbare Welt. Zum Beispiel, was seine politischen Fragen angeht, er ist ja nicht nur religiös Leiter, sondern auch politisch Leiter des tibetischen Volkes, befragt er ein sogenanntes Medium. Das ist das sogenannte Staatsorakel. Und er befragt nicht diese Person, sondern die Gottheit, die durch diese Person wirkt. Denn diese Person geht in einen Trance-Zustand und dann fängt er an zu brüllen und zu spucken und zu zucken. Und dann weiß man, da ist was anderes. Da ist eben dann diese Gottheit gekommen. Und dann befragt der Dalai Lama diese Gottheit, was seine politischen Fragen angeht. Natürlich sehen die Buddhisten die Welt nicht, wie es die Christen sehen. Und da müssen wir unterschiedliche Rahmenbedingungen erkennen. Buddhisten glauben ja nicht an einen Schöpfer und Erlösergott. Wohl kennen sie Götter. Sie glauben, dass über allen aber Buddha steht oder Buddhas. Es gibt verschiedene Manifestationen des Buddha. Darunter gibt es dann Götter, Halbgötter, Dämonen, Geister, Menschen, auch Tieren, auch noch Höllenwesen. Aber die Buddhisten würden sagen, ja, ihr Christen, ihr habt einen Gott, glauben wir auch, aber euer Gott ist einer unter vielen und alle Götter sind sterblich. Sie leben vielleicht einige tausende Jahre, aber werden dann reinkarnieren müssen. Als Mensch vielleicht oder als Tier. Das glauben die Buddhisten. Deswegen glauben sie, ja, das Christentum vielleicht hat auch einen guten Gott, aber nach einigen tausend Jahren wird das alles auch vergehen. Und dann stellt sich heraus, dass Buddha über allem steht. Deswegen, sagte Dalai Lama, meditiert doch. Ihr werdet erfahren, dass es einen Zustand gibt, Buddha oder Erleuchtung, die unabhängig von der Frage nach Gott euch erfüllen kann. Aus christlicher Sicht muss man da natürlich eine andere Deutung dran geben. Etwas, was einen erfüllt, kommt aus einer unsichtbaren Geister- oder Dämonenwelt. Nur noch mal kurz diesen Kala Chakra, einer von vielen Buddha-Formen. Er ist eine bunte Gestalt, hat mehrere Armen, hat eine Partnerin in innigster Umarmung und er hat mehrere Gesichter. Diese Gesichter werden auch konkret beschrieben, 4 in Zahl. 2 seiner Gesichter sind eben friedlich, wie man sich normalerweise ein Buddha vorstellt. 2 andere aber sind richtig zornig.
Das ist irgendwie unerwartet. Das kann man auf dem nächsten Bild vielleicht noch etwas besser sehen. Da sieht man so einen grausamen Ausdruck. Und das soll auch so sein. Denn die Vollkommenheit der Gestalt des Buddha Kala Chakra beinhaltet sowohl das Friedliche als auch das Zornige. Letztlich beinhaltet sie alle Gegensatzpaare, die es nur in dieser Welt gibt. Das ist letztlich das Bild der Vollkommenheit im Buddhismus. Ein Bild, was wir aber dann auch in der Esoterik wieder zurückfinden.
Ja, auch in der Esoterik gibt es dieses Zeichen der Gegensätze. Wenn der Martin eben häufiger von Gottheiten gesprochen hat, dann dürfen wir nicht an einen Gott denken. Ich möchte es nochmal wieder in Erinnerung bringen. Es ist etwas merkwürdig. Wir haben von unserer christlichen Kultur her ja kaum einen Begriff dafür, wenn da etwas Unsichtbares, ein hohes Wesen ist, dass wir, dann denken wir sofort an Gott. Und wenn wir hören Lehre mit 2 E, können wir uns gar nichts darunter vorstellen. Bedeutet eigentlich auch nichts. Aber diese Gegensätze, die Kalachakra, also ein Buddha-Wesen oder besser gesagt ein Buddha-Aspekt, kein Wesen in dem Sinne, ein Buddha-Aspekt, der also Zorniges und Friedliches in sich hat, so hat man in der Esoterik diesen Aspekt in dem Zeichen des Yin und Yang übernommen. Das Zeichen des Yin und Yang kommt aus dem Taoismus und es symbolisiert eine kosmische Kraft und diese kosmische Kraft heißt Qi oder auch Qi. Also wenn wir hören Qigong, Qigong oder Chiatsu, Aikido, Reiki und so weiter, es gibt ja inzwischen jede Menge Begriffe, dann wissen wir, wenn wir das hören, Qi oder Qi, hat es mit dieser kosmischen Kraft zu tun. Da das Prinzip der Gegensätze ist jetzt nicht, dass es hier drum geht, um das Geschaffene wie Tag oder Nacht oder Männer und Frauen, sondern nochmal, es geht um eine kosmische Kraft, die sozusagen als göttlich bezeichnet wird oder besser gesagt eine göttliche Kraft haben soll. Und in diesen Gegensätzen, da sehen wir natürlich auch die Gegensätze von Gut und Böse. Die gehören auch da hinein. Denn man sagt, in allem Licht ist auch ein wenig Finsternis und in aller Finsternis ist auch ein wenig Licht. Im Grunde ist das zusammen das Vollkommene. Und so auch mit Gut und Böse. Ein holländischer Maler hat das zum Beispiel mal so dargestellt. Wenn ihr hier auf das Weiße seht, dann werdet ihr wahrscheinlich Engel sehen. Bei dem Schwarzen werdet ihr Fledermäuse oder auch Teufel sehen. Und diese sind ja Symbole für unsichtbare Wesen oder Namen für unsichtbare Wesen. Und hier sehen wir, dass diese unsichtbaren Wesen in vollkommener Harmonie in einem Mandala dargestellt werden. Ein Mandala, sprich, ist eine Abbildung des Kosmos. Unter Kosmos versteht die Esoterik eine Einheit von Körper, Seele, Geist Kosmos. Alles, was Blumen, Pflanzen, Tiere, gehört zum Kosmos. Und darum denken wir zum Beispiel, wenn wir Mandalas mit Blümchen machen, ist doch ganz harmloses Bild. Aber nach östlicher Meinung gehören auch Blümchen und Fische und was auch immer da ist in dem Mandala zu dem Kosmos. Und in ihnen soll göttliche Kraft sein. Nun haben wir gehört, dass also das Göttliche eine Einheit von Licht und Finsternis ist. Jetzt fragen wir uns als Christen, was sagt denn die Bibel, denn die müssen wir ja fragen, wie ist dieser Gott? Ist der auch eine Einheit von Licht und Finsternis? Und dann lesen wir zum Beispiel im 1. Johannesbrief, Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Also ein ganz anderes Gottesbild als das, von dem wir bisher gehört haben.
Warum nur Jesus? Jesus only? Da liegt schon ein wesentlicher Grund. Jesus allein führt zu einem Gott, der nur Licht ist, der kein Finsternis in sich hat. Und das ist für uns unvorstellbar. Sind wir dann ehrlich? Denn wir wissen doch, dass in uns auch Finsternis ist, dass in dieser Welt Licht und Finsternis, Gut und Böse, all das drinnen ist. Das passt zu uns. Aber nein, nur Jesus kann uns führen zu einem Gott, der nur Licht ist. Vor anderthalb Jahren waren wir dort in Graz. Der Dalai Lama war da und hat 9000 Menschen die inneren Augen geöffnet für diese unsichtbare Sphäre des Kalachakra. Wir haben versucht, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Es war ein buntes Gewusel. Mönche westlicher Art, also auch fernöstlicher Art natürlich, normale Laien, nicht alle waren Mönche, also vielen suchenden Menschen. Ich war damals als Buddhist auch suchend. Ich dachte, solange ich die Erleuchtung noch nicht habe, suche ich. Und ich will dieses Ziel erlangen. Nun, da stand, dass wir da ankamen, dann auch jeden Tag diesen bärtigen Kanadier, deutschstämmig, und hat dieses Schild hochgehalten. Jesus Christus. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Und lasset euch versöhnen mit Gott. Da stand er dann. Das war natürlich irgendwo anregend. Zum Glück waren es nur Buddhisten. Wenn es Muslims gewesen wäre, hätte er mehr Schwierigkeiten gehabt wahrscheinlich. Aber Buddhisten sind zunächst tolerant. Also ich habe da mal so einen Tibeter gefragt. Ich habe ihm gefragt, was halten Sie davon? Dann sagte er zu mir, ist doch prima. Jesus ist doch auch ein Buddha. Also er hatte Jesus sofort eingeordnet in sein Denksystem, in sein Glaubenssystem. Und von dieser Seite her üben Buddhisten Toleranz aus. Sie versuchen dann, den Christentum in ihr System einzuordnen. Ein Gott in dem System, was ich gerade schon gezeigt habe zum Beispiel. Aber geht es uns nicht ganz ähnlich? Hier im Westen glauben wir an einem Ziel, was da religiös ist, doch, dass es mit Gott zu tun hat. Denken wir nicht auch ganz automatisch, dass alle anderen Religionen andere Wege zu Gott sind, dass Buddha gleich Gott ist? Wir würden gerade zum Osten gehen und sagen, oh ja, Buddha ist auch Gott. Und dann würden die sagen, also stimmt nicht, wenn sie ein bisschen nachgedacht haben. Nun, der Dalai Lama hat es, er weiß um den Unterschied. Ich wusste es damals nicht. Ich war davon überzeugt, dass ich auf ein Ziel hinstrebe, was die Lehre heißt, was Buddha heißt, Erleuchtung. Und ich strebte mit allen Mitteln danach. In Holland habe ich dann in Amsterdam gewohnt. Ich habe ein Schiff gekauft eines Tages. Auf dem Schiff habe ich eine alternative Praxis ausgeübt, denn ich war alternative Psychotherapeut und das war gerade passend in diese Richtung des Buddhismus. In dieser Art habe ich den Buddhismus praktisch vermittelt. So übte ich buddhistische Mission aus. Meine Kunden haben bei mir geatmet und haben fantastische Erfahrungen gemacht. Ich wusste sicher mit dem Geist des Buddha. Nun, ich habe meine Frau in dieser Zeit kennengelernt. Wir haben eine Weile zusammen auf diesem Schiff zusammengearbeitet. Aber ich meditierte natürlich auch, übte Meditationen aus, versuchte, meine Opfergaben zu bringen, versuchte, gute Werke zu tun, wie es ein Buddhist tut. Ich war da ganz und gar drin betrieben. Eines Tages aber brannte dieses Schiff von innen aus. Wir waren irgendwie erschrocken, aber wir meinten gerade vorher zueinander und hatten gesagt, es fühlt sich nicht mehr gut an, hier zu arbeiten. Und nun konnten wir nicht mehr da arbeiten. Für uns war das ein Zeichen aus einer unsichtbaren Welt. Wir haben dann gedacht, wir verkaufen das Schiff. Ich war zum Glück gut versichert. Und dann sind wir auf eine Weltreise gegangen. Als erstes wollte ich natürlich nach Indien reisen. Ich wollte wiederum meinen Guru, meinen Lehrmeister besuchen. Und der wohnte in Nordindien, gerade an dem Ort, wo auch der Dalai Lama lebt. Heute noch immer. Als wir dann dort ankamen, das war meine dritte Reise nach Indien, kam mein Guru mir in folgende Gestalt entgegen. Ein kleiner junger Mann, gerade 4 Jahre alt. Das war mein Guru. Nun, ein bisschen komisch, oder? Wie kommt das? Buddhisten glauben an Reinkarnation. Mein Meister war, als ich ihn kennenlernte, über 80 Jahre alt. Er war inzwischen gestorben. Und durch bestimmte Zeichen haben sie diesen kleinen jungen Mann herausgesucht und ihm als Nachfolger oder als Inkarnation des Guru bezeichnet. Er war schon ganz im Bewusstsein, ein Guru zu sein. Ich auch. Ich habe mich vor ihm verneigt. Er hat segnend seine Hand auf mich gelegt. Es war doch ein bisschen komisch, aber meine spirituelle Frage mit ihm zu besprechen. Aber der Alte war auch noch da. Sie hatte nämlich den Körper des verstorbenen Meisters einbalsamiert und in einem Glaskasten in einem Raum des Hauses platziert. Wir konnten da hineingehen und wir spürten sofort eine starke geistige Präsenz. Ich dachte, das ist der Geist des Guru. Und als ich mich dann in stille Meditation davor gesetzt habe, hörte ich auf einmal eine laute Stimme in mir, die mir fast anschrie und sagte, gehe deinen eigenen Weg. Ich war ganz entsetzt. Ich dachte, was meint ihr nun? Ja, manche sehen hier diese Zeichen, diese Hakenkreuze. Das ist ein Glückszeichen im Buddhismus. Es ist ein heiliges Zeichen. Ich war ganz entsetzt, meinen eigenen Weg gehen. Ich dachte, was soll ich denn machen? Ich habe dann darüber nachgedacht und gedacht, du hast zu sehr versucht, ein tibetischer Buddhist zu sein. Dabei bist du doch Holländer. Du musst auf deine Art und Weise den Buddhismus leben lernen. So reisten wir weiter. Wir hatten nicht leichte Zeiten. 3 Monate durch Indien. Elke war häufig krank. Ich versuchte in aller Not immer wieder zu meditieren. In Indonesien meditierte ich und wie man hier sieht, da hatte ich fast die Erleuchtung erlangt. Meint ihr nicht? Sieht das nicht erleuchtet aus? Ihr habt nicht verstanden, was Erleuchtung ist, das ist nämlich die Lehre. 2 E's. Aber ich sage manchmal schon auch weiter, dass ich hier vielleicht weiter war. Ich habe hier keine Drogen genommen, also glaubt mir. Also, ganz nüchtern. Aber dass ich weiter bin oder war damals, als vielen, die nur versuchen, ganz friedlich da zu sitzen und ein bisschen zu meditieren. Ein bisschen auszuspacen. Denn, ich habe schon gesagt, letztendlich muss man sowohl das Gute als auch das Böse in sich vereinen. Und ich versuch das hier gerade mit dem Bösen. Und das war nicht leicht. Es ging mir auch wirklich schlecht. Nun, wir reisten nach 4 Monaten fernöstlichen Ländern weiter nach Australien, endlich froh, dort angekommen zu sein, auch ein bisschen frustriert. Eines Tages aber wollten wir einen Freund besuchen. Wir hatten ihn schon in Indien kennengelernt und weil er mitten im Urwald lebte und es keinen Bus gab, trennten wir und ein junger Mann nahm es mit.
Ja, und dieser junge Mann, der war total fröhlich und wir dachten, da stimmt irgendwas nicht, vielleicht hat er was geraucht. Wir haben ihn gefragt, weil manchmal in unseren depressiven Stimmungen meinten wir, dass uns da mal so eine Droge da vielleicht mal helfen könnte. Aber in Wirklichkeit kamen wir ja immer tiefer in diese Dinge hinein und es ging uns immer schlechter. Nun, wir haben ihn gefragt, er sagt, nein, nein, meine gute Laune, die kommt von meiner guten Beziehung zu Jesus Christus. Ja, haben wir gedacht, kann ja auch sein. Alle Wege führen nach Rom. Wir dachten natürlich, warum nicht Jesus? Die Esoterik kennt auch Jesus Christus. Aber eben nicht als den Jesus Christus, der von Gott gekommen, hier Mensch geworden ist und für unsere Sünden gestorben ist und auferstanden ist, sondern als den, als die Christusenergie oder das Christusbewusstsein. Das ist gleichzusetzen nach ihrer Meinung mit dem Buddha-Bewusstsein oder auch der Buddha-Energie. Und man öffnet sich sogar für die Christusenergie, wie man meint, ohne aber eine wirkliche persönliche Entscheidung für Jesus Christus getroffen zu haben. Denn das wäre zu einfach. Nun, der Mann sagte, was macht ihr eigentlich beruflich? Wir sagten, ja, wir sind alternative Psychotherapeuten. Warum? Wir waren ja mit alternativen Methoden beschäftigt. Als Psychotherapeuten, sagte der Martin schon, haben wir unsere Klienten hineingeführt in die Esoterik und in den Buddhismus. Nächsten Morgen. Und ich war also sehr skeptisch, als ich dort ankam, denn es war keine Kirche, sondern es war ein Schulgebäude. Und ich dachte damals noch, alles, was nicht katholisch oder evangelisch ist, das ist Sekte. Also ich saß da sehr skeptisch. Aber die Leute beteten zu diesem Gott, als wäre er wirklich da. Und das war etwas ganz Neues. Das hatte ich eigentlich noch nie so erlebt. Denn auch ich war enttäuscht von dem, was ich so bis dahin erlebt hatte in den Kirchen. Und nach dem Gottesdienst dann kam eine Frau zu mir und sagte, wie heißt du und woher kommst du? Und ihre dritte Frage war, darf ich mit dir beten? Und ich dachte, huch, beten? Ich wusste ja gar nicht, wie man betet. Aber der Martin ermutigte mich und meinte, ich soll das doch machen. Und meinte sogar, er käme auch mit. Und das hat mich dann auch tatsächlich ein bisschen ermutigt. Und sie holte noch den Pastor. Sie ging raus mit uns auf den Balkon. Und dann begann sie mit mir zu beten. Und als sie betete, da wusste ich sofort, hier ist eine unsichtbare Macht anwesend. Nach 10 Jahren in der Esoterik wusste ich haargenau, wann unsichtbare Mächte da waren. Manchmal, wenn ich meditierte, dann lief es mir kalt über den Rücken, die Nackenhaare stellten sich hoch und ich spürte, hier ist was. Oder in meinem Zimmer in der Nacht, wenn ich manchmal erwachte, dann sah ich dort schemenhafte dunkle Gestalten. Ich bekam auch immer mehr Ängste, ich bekam Depressionen. Aber auf der anderen Seite auch entwickelte ich mich ganz positiv. Also Menschen, die mich lange nicht gesehen hatten, die sagten, boah, was hast du für eine Ausstrahlung bekommen? Und in der Tat, es stimmte. Ich bekam eben, ähnlich eben nach diesem Prinzip des Licht und Finsternis in einem, einerseits eine total positive Ausstrahlung und andererseits eben entwickelte sich diese dunkle Seite. Aber diese dunkle Seite, die zeigte ich natürlich niemandem. Jedenfalls nicht außerhalb der Therapiegruppe. Sobald ich in die Öffentlichkeit kam, war praktisch nur noch diese Lichtseite da. Jetzt wusste ich, hier ist eine Macht anwesend, die kenne ich noch nicht. die ist größer als alles, was ich bis dahin erlebt hatte. Und ich begann zu weinen, weil ich in der Gegenwart dieser Macht erkannte, dass ich ein Leben ohne Gott geführt hatte. Und das, obwohl ich doch immer in meinen Meditationen mich geöffnet hatte für das Göttliche, für die kosmische Kraft. Aber es war plötzlich klar, Gott hatte einen anderen Plan für mich. Ich hatte ein Leben ohne ihn geführt. Und als ich so weinte, sagte die Frau dann zu mir, deine Sünden sind dir vergeben. Und bis dahin wusste ich gar nicht richtig, was Sünde überhaupt ist. Denn die Esoterik und auch der Buddhismus kennen ja keine Schuld. Wenn Gut und Böse zusammengehören, dann hat man kein Konzept für Schuld. Und mir wurde auch immer gesagt, du bist auf dem höheren Weg und du hast gute Gründe für dein Verhalten. Und da sind diese Dinge, die du da tust, auch recht. Ja, ich wusste auf einmal, Sünde sind nicht irgendwelche bösen Taten, sondern Sünde bedeutet Trennung, Trennung von Gott. Und dann fragte mich die Frau, willst du von jetzt an mit Jesus Christus leben? Ich wusste gar nicht richtig, was das bedeutet. Natürlich hatte ich mal im Konfirmandenunterricht von Jesus gehört. Aber ich dachte ja immer, was hat er mit mir zu tun? Aber weil ich spürte, dass er da war, dass diese Macht da war und mir war klar, das kann nur Jesus Christus sein, wusste ich auch, ich muss da Ja zu sagen, wenn meine Sehnsucht, die ich ja tief in meinem Herzen hatte, erfüllt sein will, nämlich eine Beziehung, eine Verbindung zu Gott. Und darum sagte ich dann, ja, ich will mit Jesus leben und ich will ihn jetzt als meinen Erlöser annehmen. Denn bis dahin hatte ich ja immer in meinen Übungen versucht, mich selbst zu erlösen, selbst zu dem Göttlichen hin zu entwickeln.
Ich stand die ganze Zeit daneben und ich habe mich total darüber gefreut. Ich dachte, alles, was hier geschieht, ist die Wahrheit. Und das ist eine göttliche Offenbarung. Zu erkennen, dass Jesus die Wahrheit ist, kann nur Gott zeigen. Nun, ich stand daneben und freute mich und dachte, jetzt endlich ist die Elke eine echte Christin geworden und ich einen echten Buddhisten. Passt gut zusammen. Aber die Frau ließ nicht locker. Sie drehte sich sofort um zu mir und fragte, ob sie mit mir beten konnte. Nun, sie war freundlich, ich wollte sie nicht enttäuschen. Und sagt okay, und dann fing sie auch an, der Pastor betete noch, das war alles in Ordnung. Dann fragte sie, ob ich ihr ein Gebet nachsprechen könne. Als Buddhist kannte ich schon Gebet, allerdings nicht zu Gott oder auch nicht zu Jesus. Das war neu. Ich dachte, das willst du mal ausprobieren. Dann fing sie an. Eine der ersten Gebeten, die sie dann sprach, war, ich solle alle meine anderen Religionen loslassen. Es war wie ein Todesschuss. Ich stand da, mein erster Gedanke war, nein, nie, das mache ich nicht. Aber so verbissen, aus einer Art religiöser Stolz. Ich dachte, nein, wie kann überhaupt diese Frau wissen, dass ich eine andere Religion habe? War gar kein Thema in unseren Gesprächen gewesen. Nun auf einmal diese Konfrontation. Ich wollte nicht. Dann fiel mir aber ein Satz des Buddha ein. Der hat mal gesagt, dass wenn dir jemand was Wichtiges sagt oder lehrt, dann prüfe du selbst. Sehen wir, sogar kann Gott manche Worte dann gebrauchen, um Menschen anzusprechen. Ich dachte, wenn Buddha es sagt, dann muss ich das tun. Also prüf dich. Ich merkte in mir einen enormen Widerstand. Ein religiöser Stolz. Ich meinte, als Buddhist schon auf eine höhere Bewusstseinsebene angelangt zu sein. Aber daneben spürte ich ganz klar diesen Jesus, wozu sie ja gebetet hatte. Und ich stellte fest, dass im Vergleich zu meinem Widerstand in mir er größer war. er klarer war und er wahrer war. Und als ich das feststellte, dachte ich, oh wei, wenn du ehrlich sein willst, musst du dich jetzt entscheiden für den Größeren, den Klareren und den Wahreren. Und habe dann trotz meines Widerstandes gesagt, okay, ich lasse alle meine anderen Religionen los. Ganz zaghaft, ganz schüchtern. Wir wussten gar nicht so recht, was da geschehen war. Diese Frau schien es viel, viel besser zu wissen. Sie war total begeistert und sagte, jetzt hat Jesus euch aus dieser Welt herausgezogen und zu sich geholt. Und wir standen draußen auf dem Balkon. Draußen war es ein bisschen neblig. Und es war tatsächlich, als ob die Welt ihr Griff auf uns verloren hatte. Nicht nur die sichtbare Welt, sondern gerade auch die unsichtbare Welt, wo wir uns darauf eingelassen hatten, durch alle unsere Meditationen und Übungen, um von uns aus zum Göttlichen durchzudringen. Diese Welt hatte nicht nur Positives, sondern auch gerade einen enormen Druck auf unser Leben besorgt. Und diesen Druck ließ auf einmal nach. Und in uns war auf einmal eine Liebe, ein Frieden, die war ungekannt. Jesus. Genau das war geschehen. Und das ist eigentlich die Botschaft des Evangeliums. Es heißt ja, dass Gott in Jesus Christus Mensch wurde. Und dass wir, indem wir Jesus aufnehmen, wir den Weg zu Gott, dem Vater, frei geschaltet bekommen. Er ist die Tür. Und das ist die Überbrückung über diesen ganzen Bereich der Luft, über diesen Bereich der Geister, Mächte, Dämonen und Kräfte. Warum dann Jesus? Weil nur durch ihn einen direkten Kontakt zu Gott, dem Vater, gemacht wird. Sehen wir, Buddhisten behaupten ja gar nicht, zu Gott, dem Vater, zu kommen. Sie sagen, das Ziel der Erleuchtung ist, hat nichts mit Gott zu tun. Esoteriker haben ein ganz anderes Ziel, sprechen von Gott als einer, der Licht und Finsternis in sich hat. Nicht ein Gott, der nur Licht ist. Warum eigentlich? Only Jesus. Weil nur er die Verbindung ist zu Gott, dem Vater. Wenn wir ihn, das heißt Gott, als Vater kennenlernen wollen, dann nur durch Jesus. Wir hatten das damals erfahren. Das ist jetzt 14 Jahre zurück. Damit war natürlich noch nicht alles klar. Also es war noch ein großes Chaos in unser Leben. Also wir waren gar nicht verheiratet, wir hatten noch alles an buddhistischen Gedanken, esoterischen Gedanken im Kopf. Und mein erster Gedanke war, ich werde jetzt eine Brücke bilden zwischen Buddhismus und Christentum und ich werde derjenige sein, die diese beiden Religionen zusammenfügt. Man hat ja manchmal große Gedanken, oder? Aber es gelang mich nicht. Denn ich merkte, entweder meditiere ich und ich gehe in Richtung Lehre mit zwei Es, oder ich bete und ich gehe in Richtung Gottes durch Jesus. Es gab kein In-Between. Nichts ging. Ich dachte und stellte immer wieder fest, ich muss mich entscheiden, entweder eine oder die andere. Diesen Gott, der hatte uns ja ins Auge gehabt. Und da haben wir auch heute schon vieles von gehört. Du bist gemeint. So hat er damals die Pistole auf unsere Brust gesetzt. Du bist gemeint. Eigentlich ist es so, dass Gott sich danach sehnt. Vielen Menschen suchen. Jesus sagt an einer Stelle, wer sucht, wird finden. Aber wissen wir dann, nach welchem Ziel wir suchen oder mit welchen Mitteln? Wir wissen es nicht. Ich wusste es nicht, meine Frau wusste es nicht. Wir hatten so viel gesucht und doch kamen wir nicht an. Aber eine andere Seite, Gott selbst. Er suchte uns. Von ihm steht es in den Propheten Jesaja auch folgendermaßen beschrieben. Da spricht Gott und sagt, ich war zu erfragen für die, die nicht nach mir fragten. Ich war zu finden für die, die mich nicht suchten. Ich sprach, hier bin ich, hier bin ich. So einfach stellt sich Gott uns vor. Heute, nach gut 14 Jahren, bin ich mehr als damals davon überzeugt, dass Gott einem jeden von euch, von uns, ansprechen will. Die Frage ist allerdings, hören wir seine Stimme? Erkennen wir seinen Ruf? Mit dieser Herausforderung würde ich gerne beenden und möchte ein kurzes Gebet sprechen. O lieber himmlischer Vater, du hast mich gesucht, du hast die Elke gesucht, du suchst einen jeden von uns. Ich bin davon 100% überzeugt. Ich danke dir dafür. Du hast uns einen Weg bereitet, Jesus Christus, deinen Sohn. Durch ihn können wir dich erkennen, können wir zu dir kommen. Ich bitte dich, dass du dich selbst an einem jeden von uns ganz persönlich zeigst, dass du dich offenbarst. Ich danke dir, dass du das tun willst und dass du das auch heute hier tust. Ich bete in den Namen Jesu.